Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen, während die Konferenz zum Schutz wandernder Tierarten in Indien tagt, was Elefanten, Haie oder andere Tierarten, die Landesgrenzen überschreiten oder schwimmen, besonders gefährdet. Außerdem in Umwelt und Verbraucher ins Netz gegangen, wie die EU die Fischfangquote kontrolliert. Wir berichten von der umstrittenen Palmölproduktion in Malaysia und fragen im Verbrauchertipp, ob Gold tatsächlich eine glänzende Geldanlage darstellt. Wer an der Nord- oder Ostsee war, hat sie bestimmt schon einmal gesehen, die Küstenseeschwalbe. Diese kleine, den Möwen recht ähnliche Vogelart. Wenn sie an den Küsten Mitteleuropas gebrütet hat, dann fliegt sie in die Antarktis und im nächsten Frühjahr wieder zurück. Eine Strecke von allein rund 15.000 Kilometer. Das macht die Küstenseeschwalbe mehrmals in ihrem Leben. Da kommt also einiges zusammen. Nun wandern nicht alle Tierarten so weit, aber viele nehmen enorme Strapazen auf sich, um in ihre Brut- oder Überwinterungsgebiete zu kommen. Und die Seeschwalbe hat noch Glück, denn sie kann fliegen. Landesgrenzen und Autobahnen stellen für sie kein Hindernis dar. Doch andere wandernde Tierarten scheitern genau daran. Auch deshalb beraten in dieser Woche wieder die Vertreter von 129 Staaten bei der 13. UN-Konferenz über die Konvention zur Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten. Diesmal in Indien. Und sie beraten, wie Elefanten, Haie oder Jaguare geschützt werden können. Ich bin jetzt verbunden mit Arnulf Könke. Er ist Leiter des Fachbereiches Artenschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF. Herr Könke, warum bedürfen denn wandernde Tierarten eines besonderen Schutzes?
Ja, wir sehen ja aktuell leider die Artenvielfalt in einer größer werdenden Krise. Wahrscheinlich 1 Million Arten sind inzwischen bedroht. Und gerade wandernde Tierarten haben die Herausforderung, dass sie einfach Raum brauchen, dass aber Lebensräume leider immer stärker zerschnitten werden. Sie haben es schon angesprochen, ob durch Straßenbau, durch Städtebau, durch Umwandlung von natürlichen Lebensräumen in Dinge wie Plantagen oder landwirtschaftliche Nutzflächen. Und da natürlich dann weniger Raum bleibt für natürliche Wanderbewegungen, die diese Arten aber brauchen, gerade in Zeiten der Erderhitzung, wenn die Bedingungen um sie herum sich verändern, ist es wichtig, dass die ihre Wanderbewegungen vollziehen können, wie schon die angesprochenen Elefanten zum Beispiel an Land oder im Meer die großen wandernden Fischarten.
Welche Arten sind denn besonders bedroht und werden in diesem Jahr wahrscheinlich auf diese Schutzliste aufgenommen?
Na, es gibt jedes Jahr eine große Anzahl von Arten, die auf die Schutzliste aufgenommen werden sollen. In diesem Jahr kann man hervorheben, zum Beispiel an Land, den Jaguar. Der Jaguar hat eigentlich nur einen Bestand, nämlich im Amazonasgebiet, dem es einigermaßen gut geht. Und viele andere Teilbestände, denen es leider nicht gut geht, wo die Bedrohungen sehr groß sind durch eben Lebensraumverlust, durch Zerstückelung der Lebensräume und auch teilweise durch illegale Jagd. An fliegenden Tieren hätten wir zum Beispiel Albatrosse, die leider im Meer sehr stark durch Beifang bedroht sind, teilweise auch an den Nestgründen und die natürlich auch inhärent über Grenzen hinweg geschützt werden müssen, weil sie sich eben über so große Räume bewegen. Und im Meer haben wir natürlich immer wieder die großen Haiarten, wie zum Beispiel dieses Mal Hammerhaie, die auch große Wanderbewegungen vollziehen, aber eben auch weiterhin durch Beifang bedroht sind und teilweise auch durch Verschmutzung in den Meeren.
Wenn jetzt zum Beispiel der Jaguar auf die Liste der zu schützenden, wandernden, wildlebenden Tierarten kommt, machen sich die Länder dann strafbar, wenn sie ihn trotzdem jagen?
Strafbar nicht. Es funktioniert ein bisschen anders. Und zwar, was der WWF sehr stark betont, ist, dass wir die Konnektivität zwischen Lebensräumen erhalten müssen. Es reicht also nicht nur, Kernbestände von Arten zu erhalten in gut geschützten Lebensräumen, sondern die müssen sich eben auch bewegen können, teilweise auch über Landesgrenzen. Und da hilft dann eine Aufnahme in so einen Anhang, den Ländern klarzumachen, dass sie ermutigt werden, mehr zusammenzuarbeiten, um eben die Verbindung zwischen Lebensräumen über Grenzen hinweg zu erhalten, vielleicht auch zu verbessern und um weitere Zerstückelung von Verbreitungsgebieten vorzubeugen.
Ich muss da gerade spontan an die Wildkatze denken in Deutschland, die ja auch gerne weit wandert und sehr scheu ist. Da hat es aber auch zum Teil geholfen, solche kleinen Heckenkorridore einzurichten, um ihr zu ermöglichen, von einem Gebiet, in dem sie lebt, in das andere rüber zu wechseln. Gibt es noch andere Beispiele, die nicht in Deutschland spielen?
Ja, das, was Sie ansprechen bei der Wildkatze, trifft es schon ganz gut. Es gibt viele Möglichkeiten auf so größerer Landschaftsebene gedacht, es zu schaffen, dass man wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, Landwirtschaft etc. und gleichzeitig die sogenannte Durchlässigkeit, also die Permeabilität dieser Bereiche für Wildtiere ermöglicht, ob jetzt durch einen Heckenstreifen bei einer Wildkatze oder durch Vorsichtsmaßnahmen, dass meinetwegen auch Tiger durch landwirtschaftlich genutzte Räume gehen können, ohne mit Menschen übermäßig in Konflikt zu geraten. Solche Ansätze gibt es an vielen Orten und können uns eben dabei helfen, die Artenvielfalt vor dem Rückgang zu bewahren und sogar wieder eben nach oben zu bringen, wieder zur Erholung zu bringen.
Nun sind ja viele der Länder, in denen diese wild lebenden, wandernden Arten zu Hause sind, mit eigenen Problemen beschäftigt, wirtschaftlicher Art, Hunger, Epidemien. Gerade auch in Afrika wird da auch Hilfestellung geleistet, wenn es um den Schutz von asiatischen Elefanten, afrikanischen oder Giraffen geht?
Im Rahmen der Konvention zum Schutz der wandernden, wildlebenden Tierarten geschieht das dann vor allen Dingen, solche Hilfestellung, bei der Erarbeitung von grenzübergreifenden Strategien und Aktionsplänen, wo also auch Nichtverbreitungsstaaten dieser betroffenen Arten Verbreitungsstaaten dabei unterstützen, neue Ansätze zu erarbeiten. Aber insgesamt, da bin ich total bei Ihnen, ist der Artenschutz natürlich kein reines Umweltproblem, sondern wir brauchen die Arten um uns herum als Teil unserer eigenen Lebensgrundlage. Wenn wir die Artenvielfalt nicht erhalten, bleiben uns wichtige Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel an die Klimakrise, versagt. Und das wird langfristig ein großes Problem sein für nachhaltige Entwicklung, wenn wir die Artenvielfalt nicht erhalten. Das betrifft dann eben auch natürlich die Entwicklung ländlicher Bereiche. Es betrifft die Armutsbekämpfung. Es betrifft die Bekämpfung von Hunger weltweit.
Gibt es auch Arten, Tierarten, deren Bestand sich aufgrund der Konvention wieder erholt hat?
Ja, es gibt zum Glück immer wieder Lichtblicke im Naturschutz. Wir sehen bei einzelnen Meeresschildkrötenarten, dass die Bestände sich erholen. Leider auch nur bei einzelnen, zum Beispiel bei grünen Meeresschildkröten, teilweise auch bei anderen nicht. Wir sehen es auch bei einzelnen wandernden, bedrohten Vogelarten, zum Beispiel dem sehr schönen Löffelstrandläufer, dass die Bestände sich erhöhen, weil man sehr intensiv um den Schutz der Brutpopulationen arbeitet. Wir sehen aber auch insgesamt leider, gerade seit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES im letzten Jahr, dass eben wirklich der Status der Artenvielfalt insgesamt weiterhin klar in der Krise ist und dass wir leider weiterhin im größten Massensterben von Arten seit dem Ende der Saurierzeit sind. Da ist also wirklich noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf.
Bis Samstag tagen die Vertreter von 129 Staaten bei der 13. UN-Konferenz über die Konvention zur Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten. Ich sprach mit Arnulf Köhnke, er ist Leiter des Fachbereiches Artenschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF. Vielen Dank dafür.
Ja, danke.
Die gemeinsame europäische Fischereipolitik sorgt immer wieder für Streit in dem Spannungsfeld zwischen Gewinnoptimierung und dem notwendigen Schutz überfischter Fischbestände. Die vorgeschriebenen Fangquoten sollen bestimmte Arten vor dem Aussterben schützen und bewahren. Allerdings muss das auch überprüft werden, zum Teil auf hoher See. Für die Überwachung der Fischer sind die Behörden der einzelnen Mitgliedsländer zuständig. Die Europäische Union leistet allerdings dabei Unterstützung und lässt deshalb ein Schiff zur Aufsicht über die europäischen Meere kreuzen. Ob das reicht, um Verstöße gegen die EU-Vorgaben zu finden, das hat unser Landeskorrespondent Johannes Kulms in Kiel recherchiert.
Die Landi Sentinel wirkt durchaus respekteinflößend. Zwar ist das knallorangene Schiff, das kürzlich im Kieler Hafen festmachte, nur 60 Meter lang, doch dem mächtigen, beinahe walähnlichen Bug möchte man sich lieber nicht in den Weg stellen. Vor allem als Fischer wäre das auch keine gute Idee. Schließlich ist die Landi Sentinel häufig auf Kontrollmissionen unterwegs.
We are responsible to organize the missions in the best manner.
Pavel Lukaszewicz steht auf der Brücke des Schiffs. Der Pole arbeitet für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur EFKA. Die EFKA unterstützt die EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der gemeinsamen Fischereipolitik. Dazu gehört auch die Überwachung der Gewässer. Neben Lukaszewicz steht sein niederländischer Kollege Simon van der Veer.
We're doing fishery inspections and in this case we are going to the North Sea.
Zwei Wochen lang werden die beiden EFKA-Mitarbeiter für die bevorstehende Mission über die Nordsee an Bord der Landi Sentinel sein. Auch Beamte der Fischereiaufsichtsbehörden aus den einzelnen Mitgliedstaaten kommen mit, so wie Martin Kazier aus Belgien.
One of our main objectives is to check the fishing gear and the logbook.
Das Logbuch ist ein wichtiges Dokument. Auch elektronische Daten sollen helfen zu überprüfen, ob die Fischerboote nur in den erlaubten Gewässern unterwegs sind. Doch auch die Maschengröße der Fischernetze interessiert die Inspektoren. Sind sie zu klein, könnten auch junge, noch nicht ausgewachsene Fische hineingeraten. Nur mit Zustimmung der Mitgliedstaaten darf die Landi Sentinel Kontrollfahrten in den Hoheitsgewässern unternehmen. Auch mögliche Verstöße können nur durch die nationalen Behörden geahndet werden. Im Vergleich zu anderen Regionen halte sich das Ausmaß der illegalen Fischerei in der EU in Grenzen, sagt Pascal Savouré, der die EFCA an ihrem Sitz im spanischen Vigo leitet.
So, the situation is not, I would say, dramatic, but is really improvable.
Fast 27.000 Kontrollen von Fischern hat die EFCA 2018 in der EU koordiniert. Dabei wurden 714 Verstöße festgestellt. Erst kürzlich hat die Agentur geprüft, wie gut die sogenannte Anlandepflicht in der Nordsee und den Gewässern nahe Irland, Großbritannien und Frankreich eingehalten wird. Denn seit einigen Jahren ist es EU-Fischern verboten, gefangenen Fisch wieder über Bord zu werfen. Doch das Anlandegebot wird offenbar nur schlecht eingehalten, so das Ergebnis der EFCA. Vor allem Makrele, Schellfisch, Seehecht und die Dorschart Wittling seien betroffen. Als eine Konsequenz empfiehlt die Agentur eine stärkere Kameraüberwachung der Fischer. Ralf Döring leitet am Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven den Arbeitsbereich ökonomische Analysen. Er sieht in den Verstößen gegen die Anlandepflicht ein typisches Problem bei der gemeinsamen Fischereipolitik. Viele Bestimmungen seien sehr kompliziert. Oftmals verstießen Fischer nicht aus bösem Willen gegen die Regeln, sondern aus ökonomischem Zwang, sagt Döring.
Also wenn wir zum Beispiel das Ziel haben, alle Bestände nachhaltig zu bewirtschaften, ist das auch gut für die Fischer. Und da haben wir eben sehr viele Regeln, wo man sagen muss, dass die nicht die richtigen Anreize in der Hinsicht geben. Und da kann man die Anlandepflicht wieder eben heranziehen.
Auch wenn die Fischereiaufsichtsagentur keine eigenen Sanktionsinstrumente habe und auf den Kooperationswillen der Mitgliedstaaten angewiesen sei, zieht Döring ein positives Zwischenfazit. Die 2005 gegründete EFCA bemühe sich um die Einhaltung von gemeinsamen Standards und trainiere auch die Mitarbeiter der nationalen Behörden.
Es hat auch ein bisschen das Bewusstsein, glaube ich, auf der EU-Ebene, in den Entscheidungsgremien verändert, wenn da jetzt eine Behörde ist, die ein bisschen stärker sozusagen den Finger auch mal in die Wunde legt, was die Kontrollen und so weiter angeht.
Derzeit beschäftigt sich die Agentur in Vigo vor allem mit dem Brexit. Denn gerade im Bereich Fischerei müssten zwischen Brüssel und London in den nächsten Monaten einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt werden, macht Direktor Pascal Savouré deutlich.
It's one of the most important issues and challenges of the negotiation, yes indeed, yeah.
Aus Kiel berichtete Johannes Kulms. In Schokolade, Keksen, Tütensuppen oder im sogenannten Biokraftstoff Palmöl scheint der Schmierstoff für viele Produkte unseres täglichen Bedarfs. Für Palmölplantagen werden ebenso wie für Sojafelder weltweit Regenwälder gerodet. Die Auswirkungen auf den globalen Klimawandel und vor allem die Artenvielfalt sind groß. Dessen ungeachtet wächst der Bedarf an Palmöl. Die EU will das Fett aber bis 2030 zumindest aus Biokraftstoffen verbannen. Und es gibt in den Ländern, in denen Palmölplantagen stehen, Initiativen für einen nachhaltigeren Anbau. Ob das reicht, um die klima- und umweltschädliche Wirkung einzudämmen, dieser Frage ist Lena Bodewein in Malaysia nachgegangen.
Wer über Malaysia hinwegfliegt oder durch das Land fährt, sieht, wie unsere Abhängigkeit von Palmöl die Landschaft dort gestaltet. Wie mit dem Lineal gezogen, stehen die Ölpalmen aufgepflanzt, Reihe um Reihe, Plantage um Plantage, bis zum Horizont. Auf 3/4 der landwirtschaftlichen Fläche Malaysias wird Palmöl angebaut. Es gibt riesige Firmen, aber auch mehr als eine 500.000 Kleinbauern, wie Sadiman Hariri und seine Frau Rukia. Sie stehen zwischen ihren Bäumen, an denen die Ölfrüchte in dicken Trauben hängen, und verteidigen ihr Produkt.
Ich weiß, Europa denkt schlecht über Palmöl, aber es gibt so viele gute Seiten, die bei euch keiner kennt. Das Öl ist gesund, der Baum ist robust und wir arbeiten hier viel umweltfreundlicher, als viele denken.
Kompost statt Kunstdünger, Schlangen statt Mäusegift, so arbeitet Sadiman. Ein Palmöl-Boykott findet er mehr als sinnlos.
Klar kann man Soja anbauen, aber da brauchst du für denselben Ernteertrag 5-mal so viel Land. Das würde bedeuten, man muss irgendwo auf der Welt wieder Wald roden und genau das will die EU doch nicht.
Malaysia hat versprochen, dass die Hälfte des Landes bewaldet bleibt. In Indonesien hat Greenpeace vor kurzem aufgedeckt, dass hinter den heftigen Waldbränden des vergangenen Sommers oft Produzenten steckten, die über Umwege mit Firmen wie Nestlé arbeiten. Sie haben illegale Brandrodung betrieben. Die Plantagenflächen vergrößern sich stetig, die Nachfrage ebenfalls. Indonesien liefert vor allem an China, den Nahen Osten und Afrika. In Europa ist der Bedarf ebenfalls noch groß. Malaysia, zweitgrößter Palmölproduzent der Welt, hat 2019 7% mehr Palmöl nach Europa verkauft als im Vorjahr. Insgesamt mehr als 2 Millionen metrische Tonnen. Auch das von Sadiman Hariri und seiner Frau Rukia. Aber sie sorgt sich. Wenn die EU unser Palmöl nicht mehr kauft, dann ist das schlecht für uns. Von den Schulgebühren unserer Kinder bis zu den täglichen Einkäufen. Wir können all das nur bezahlen, weil wir das Palmöl haben. Der Vorsitzende von Malaysias Palmölverband sieht das europäische Verhalten als heuchlerisch an. Europa sorge sich um die Auswirkungen des Palmölanbaus, aber was die eigene Milchwirtschaft, den Anbau von Raps oder Sonnenblumen betrifft oder Importe aus Nord- und Südamerika, da stellte es sich unwissend, so Datuk Kalyana Sundram.
Die Anti-Palmöl-Lobby in Europa ist sehr, sehr stark. In Malaysia produzieren wir längst nachhaltig, aber das will kaum jemand hören. Jeder kann kommen und sich ein Bild davon machen. Wir sind transparent und produzieren anders als andere Länder.
Es sei falsch, den Palmölsektor durch Boykotte zu schwächen. Jetzt seien Investitionen in Nachhaltigkeit gefragt. Theoretisch steht Limtech Win von der Umweltschutzorganisation Rescue auf einer anderen Seite als der Palmölverband. Er kämpft für Malaysias Regenwälder. Doch die Haltung der EU findet auch Lim bedenklich.
Das Palmöl ist nun mal leider ein Bestandteil des Lebens hier. Ich finde deshalb, die EU könnte mehr für den Regenwald erreichen, wenn sie Gruppen wie uns unterstützt. Statt sich zurückzuziehen, könnte die EU gemeinsam mit Malaysia nach Lösungen suchen.
Gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das war auch die Idee hinter dem runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO. Produzenten, Händler und Umweltverbände aus 90 Ländern wollten erfolgversprechende Kompromisse finden. Doch für viele Kritiker ist der runde Tisch nur ein Feigenblatt für die Palmölhersteller. Das ist nicht das einzige Problem, erklärt Ian Singleton. Er leitet ein Orang-Utan-Schutzprogramm in Indonesien.
Es gab immer die Hoffnung, dass Palmöl mit dem RSPO-Label Premiumpreise erzielt. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Darum die Beschwerde. Wir produzieren nachhaltiges Palmöl, aber niemand kauft es.
Mehr als ein Fünftel der weltweiten Palmölproduktion wird laut RSPO nachhaltig und verantwortlich hergestellt. Es wäre wichtig, das zu kaufen. Ein Boykott nützt nichts, findet Umweltschützer Limtech Win.
Wenn die EU Treibstoff aus Palmöl ablehnt, dann tut uns das weh. Aber es wird nichts daran ändern, dass Regenwald abgeholzt wird. Denn es gibt andere, viel größere Absatzmärkte. China zum Beispiel. Und die kümmern sich weniger um die Umweltfrage.
Es sei letztlich alles nur Kosmetik und eine Marktverschiebung. Die Grundfrage sollte also nicht als erstes die einer Nachhaltigkeit sein, sondern müssen wir Pflanzenöl in unsere Tanks füllen oder nicht viel eher aufs Autofahren verzichten? Müssen wir Palmöl in unserem Essen haben, wenn wir es nicht gerade zum Braten benutzen? Fragt Ian Singleton.
Warum ist in all diesen Dingen Palmöl? War es in jedem Shampoo, in jedem Shop vor 100 Jahren? In jedem Schokoriegel vor 50 Jahren? In jedem Lippenstift? Muss es da drin sein? Ich glaube, dass die Verbraucher so wählerisch geworden sind, dass sie nur das luxuriöseste und cremigste und zarteste Produkt wollen. Aber ich glaube, wenn man das Palmöl herausnehme und es nicht ersetzt, macht es auch keinen großen Unterschied. Schokolade bleibt Schokolade.
Und dazu noch eine passende Meldung. Evangelische und katholische Christen sollen in der Fastenzeit ihr Auto so oft wie möglich stehen lassen. Dazu rufen katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen im Rheinland, in Hessen und Rheinland-Pfalz auf. Das Autofasten sei ein Beitrag zum Klimaschutz, das erklärte das Bistum Trier. Außerdem sollen sich Fahrer mit ihrem eigenen Mobilitätsverhalten auseinandersetzen. Denn, Zitat, fast allerorten sind die Auswirkungen des Klimawandels spürbar. Das seien beispielsweise Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das vergangene Jahr dürfte für die meisten Anleger ein erfolgreiches gewesen sein. Nicht nur an den Aktienmärkten gab es neue Höchststände, auch wer in Gold investiert hatte, konnte ordentliche Gewinne einstreichen. Doch welche Goldanlageprodukte eignen sich? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Anleger sollten auf jeden Fall auf die Nebenkosten achten, denn die können die Rendite ordentlich schmälern. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich der Goldpreis oft gegenläufig zu den Aktienkursen. Das Edelmetall kann deshalb durchaus zur Stabilisierung des eigenen Anlagedepots beitragen. Auch die Stiftung Warentest sieht in Gold eine sinnvolle Ergänzung der Vermögensanlage. Allerdings sollte der Depotanteil nicht höher als rund 10% sein, rät Roland Orlitzky. Denn auch Gold unterliege stets starken Schwankungen.
Das bedeutet schon, dass 40-50% von einem Anlagebetrag zwischenzeitlich weg sein können. Deshalb sollte die Goldanlage ähnlich gesehen werden wie eine Aktienanlage. Für langfristige Zwecke okay, aber eben nicht als Ersatz für sichere Geldanlagen.
Es gibt Goldbarren und Standardmünzen, ebenso das Investment in börsengehandelte Rohstoffe oder Goldsparpläne. Wer das Edelmetall sozusagen in seinen Händen halten will, sollte aber beachten, dass kleine Maßeinheiten unverhältnismäßig teuer sind. Die am meisten verbreitete Gewichtseinheit ist die Feinunze. Banken und Händler berechnen hier derzeit einen Aufschlag von rund 4% auf den aktuellen Goldpreis. Kleinere Gewichtseinheiten, beispielsweise ein 1-Gramm-Barren, eignen sich hingegen nicht zum Kauf.
Weil eben die Herstellungskosten in keinem Verhältnis zum Preis stehen. Bei sehr kleinen Einheiten hat man durchaus Aufschläge von 20-30%.
Wer auf physischen Goldbesitz weniger Wert legt, sollte eine ETC-Anlage erwägen, also eine Anlage in Börsenzertifikate für Rohstoffe. Ähnlich wie bei einem Indexfonds im Aktienbereich bilden ETC den Goldpreis ab. Theoretisch bestehe zwar das Risiko einer Insolvenz des Herausgebers, so Roland Orlitzky, doch sei dies in der Praxis äußerst gering.
Die Gold-ETC sind die preiswerteste Möglichkeit der Goldanlage. Zum Beispiel beim bekanntesten Produkt Xetra Gold sind die Kaufaufschläge minimal und auch die jährlichen Kosten sind sehr gering.
Da sich Gold-ETC relativ einfach handeln lassen, eignet sich ein solches Investment gut für Anleger, die ein bestimmtes Mischverhältnis im Depot haben wollen. Untersucht wurden auch Goldsparpläne. Hier können die Anleger ebenso zwischen einer Wertpapieranlage in Gold-ETC oder auch in dingliches Edelmetall wählen. Vorteil: Da bei einem Sparplan regelmäßig eingezahlt wird, müssen Anleger weniger auf das richtige Timing achten. Doch auch hier gilt, wer über einen Sparplan direkt Gold kauft, muss mit deutlichen Aufschlägen rechnen. Roland Orlitzky.
Neben relativ hohen Kaufaufschlägen, Einstiegsgebühren, Verwahrgebühren in diesem Markt gibt es unzählige Anbieter und viele haben unsere Anfragen ignoriert oder die Mitarbeit verweigert. Die Kosten sind da intransparent, sodass man da extrem vorsichtig sein sollte.
Fazit der Stiftung Warentest: Wegen der teils hohen Nebenkosten glänzt nicht jede Goldanlage. Allerdings gilt beim Goldinvestment oft ein steuerlicher Vorteil, denn der Goldkauf ist von der Mehrwertsteuer befreit. Liegt zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr, bleiben auch die Kursgewinne steuerfrei. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes gilt dies auch für Anlagen in Xetra Gold. Ob dies grundsätzlich auch für andere Gold-ETC gilt, ist juristisch hingegen noch offen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Jörg Münchenberg und der Sendung Information am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Frage, wer auf Annegret Kramp-Karrenbauer folgen soll. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.